Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über das neue OnePlus 5. Wir reden über Schulen und Clouds und wir reden über Ethereum Mining und wie ihr damit vielleicht Geld verdienen könnt. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin, willkommen bei CT Uplink, neue CT, neuer Uplink, diesmal in so einem, was ist das, Petrol, ich glaube es ist Petrol, ist am Kiosk. Heute habe ich, bin Fabian Tscherschel mit dabei heute.
Jörg Wirtgen.
Martin Fischer aus dem Bergwerk.
Jo Barger.
Ja, und Bergwerk, das da reden wir zum Schluss drüber. Wir haben ein bisschen Ethereum Mining gemacht, deswegen ist es gerade so warm in Deutschland. Das sind die Grafikkarten von Martin. Wir reden dann noch über Schulclouds, aber ganz zuerst reden wir über das neue OnePlus 5. Ich will das immer 6 nennen, hahaha, ha, ha. Flachwitz. Genau, das haben wir noch nicht hier, das ist noch in Berlin, ne? Das kommt,
es ist genau, auf dem Weg. Genau, es ist in der Post, und, genau, vielleicht kriegen wir es. Also fürs nächste Heft nicht, für dieses Heft haben wir es auch nicht rechtzeitig gekriegt, beziehungsweise noch nicht mal die Infos, das verrät jetzt ein bisschen was über unseren Drucktermin.
Oh nein, das wird eh später ausgestrahlt, das versteht nachher keiner mehr.
Ja, super spannendes Handy. OnePlus ist ja so ein bisschen der Außenseiter mit dem OnePlus One, das war so blöde, mit dem 2er ging es so langsam und das 3er war ein cooles Handy, High-End für ganz schön wenig Geld. Die 4 lassen sie aus, weil das irgendwie in China eine Pechszahl ist. Echt? Oder die Todeszahl oder sowas, deswegen geht es jetzt direkt zum 5er. High-End, super schneller Prozessor, eine Dual-Kamera ist drin, ein schickes Metallgehäuse und das Ganze geht bei 500 Euro los. Also schon sehr verlockend. Wir sind alle vor allem auf die Kamera gespannt.
Also der hat hinten dann so zwei Kameras. Das ist was für 3D oder?
Es gibt da verschiedene Konzepte, was man machen kann und die machen es ähnlich wie beim iPhone 7 Plus. Und bei so einem Asus Zenfone, sie nehmen verschiedene Brennweiten. Sie haben zwei Sensoren drin, zwischen denen sie umschalten können. Und der zweite Sensor ist ein Teleobjektiv. Und die genaue Vergrößerung verraten sie noch nicht. Also ist es weniger als die 2,3-fach von Asus, sonst hätten sie irgendwie was dazu gesagt. Und vielleicht sogar weniger als die 2-fach von Apple, sonst hätten sie das wenigstens gesagt. Aber wir sind mal sehr gespannt, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich das, was bei den Smartphone-Kameras am meisten fehlt, nämlich ein Zoom-Objektiv.
Ja, da fragt man sich, wie weit die zoomen können da so, ne? Da, ich meine, da ist ja irgendwie nicht viel Platz. Ja. Aber
und genau, es gab mal so 2-3 Handys, da war ein echtes Zoom-Objektiv drin und die fummelten dann da rum und das funktionierte einigermaßen, aber sie waren viel zu groß, um sie in die Tasche zu stecken. Und deswegen geht man jetzt dazu über, einfach 2 Kameras mit verschiedenen Brennweiten einzubauen. Also es ist kein echter Zoom, es wird weiterhin digitaler Zoom sein. Man hat aber ein echtes optisches Teleobjektiv. Also wenn man nur mit diesen beiden Brennweiten arbeitet, hat man sozusagen 2 Fest Brennweiten eingebaut. Mhm. Das ist schon eine ganz coole Idee.
Was mich da sehr interessieren würde, wie war denn die Bildqualität der Vorgänger so ungefähr? Weil ich finde das schon ziemlich erstaunlich, was für eine gute Bildqualität High-End oder vielleicht sogar schon Oberklasse-Smartphones heutzutage bieten.
Auf jeden Fall. Das 3T, was momentan das aktuelle ist, ja nur so ein kleines Update vom 3er, hier schön in schwarz, ist nicht ganz an die Spitzenklasse rangekommen, gehörte aber schon so zur Oberklasse. Bei gutem Licht kann es durchaus mit Galaxy S7 und Konsorten mithalten. Bei schlechtem Licht wird es ein bisschen wackelig. Also sie verrauschen nicht, sie verwackeln dann.
Ah ja, okay.
Kann man mit leben. Du hast das 3er, du bist ja auch super zufrieden.
Ich benutze das 3T auch und ich habe das auf Messen mitgenommen oder so. Ich nehme da keine Kamera mehr mit oder so. Das ist auf jeden Fall gut genug für Messefotografie oder so. Das ist als Urlaubsknipse oder so, man braucht da nichts anderes mehr.
Genau. Geht ja auch so ein bisschen um die Software, ne? Was die da im Hintergrund macht, welches Programm man nutzt und so weiter. Ja, und da finde ich in der Tat, ich habe es dieses Jahr auch das erste Mal so gemacht, dass ich das iPhone 7 als einzige Messekamera mitgenommen habe. Ja. Und es ist erstaunlich, wie gute Bilder da rauskommen. Wenn man auch muss sich ein bisschen auskennen, ne? Das gehört ja immer dazu, egal was man für eine Kamera in den Händen hat.
Ja, nicht mit Blitz fotografieren und so.
Wenn zum Beispiel. Aber es ist schon klasse. Und ich habe eigentlich nur die Frage gestellt, weil für mich persönlich als Nutzer ist genau nur das der Punkt. Ja. Diese ganzen Funktionen wie Porträtmodus und so. Ich habe jetzt nicht das 7 Plus, aber trotzdem, die kann auch ein bisschen Porträtmodus. Das ist am Anfang alles ganz cool. Aber ich persönlich finde das dann relativ schnell nicht mehr so interessant. Ja. Solange die Bildqualität stimmt.
Ja, genau. Man wird sehen, es gibt noch einen zweiten Modus, wo sie quasi einen Porträtmodus mit einer großen Offenblende simulieren. Da nimmt nämlich quasi die normale Kamera das nahe Bild auf. und mit der Zoom-Kamera verschwimmen lassen sie, genau, damit machen sie das Bokeh und lassen den Hintergrund verschwimmen, indem sie das Ding einfach unscharf schalten und reinrechnen. So
das ungefähr. Ist schon ganz cool. Coole
Idee. Macht das iPhone 7 Plus auch und kommt jetzt nicht an das ran, was man mit einer echten Kamera und Blende 1.4 hinkriegt oder so, aber mein Gott,
für aber so ein kleines Ding,
das ist ganz cool, ganz genau. Ja, und das fand ich schon das Spannende bei OnePlus, dass sie genau bei der Kamera richtig viel Wert drauf gelegt haben, sie zu verbessern. Alles andere ist sowieso High-End und ob das jetzt ein 835 oder 821 ist, das merkt man sowieso kaum.
Das ist ein
85, ne? Genau, das ist der Prozessor.
Ist das ein Snapdragon?
Snapdragon, ja. Und der ganze Rest ist auch super. Also schon die günstige Ausstattung für 500 Euro hat 6 GB Hauptspeicher, 64 GB Flash. Reicht den meisten Leuten völlig.
Nicht erweiterbar, das sollte man bei OnePlus dazu sagen.
Speicherkarte fehlt, genau. Mhm.
Und das Große hat 128.
128 und 8 GB Hauptspeicher für 560 Euro, glaube ich. Und nur das Große, also nur das besser Ausgestattete, gibt es in Schwarz, so wie hier. Sehr schick, aber war schon ausverkauft. Wir mussten uns auch das Silberne kaufen.
Also aber auch es gibt auch sehr schöne Cover von OnePlus.
Ja, genau. Mann, jetzt machen wir ganz schön viel Werbung für den Laden eigentlich. Ne? Also wir sind mal gespannt, wie gut die Kamera wirklich ist. Vielleicht taucht sie auch nicht so viel. Auf jeden Fall gefällt mir persönlich dieses Konzept bei Dual-Kameras als zweites Objektiv einen Zoom einzubauen wesentlich besser als alles andere. Es gibt noch LG, die bauen einen Weitwinkel ein. Was für ein Quatsch, denke ich mir, weil die Smartphone-Kameras sowieso schon so weitwinklig
sind.
Was will man dann damit?
Nimmst du die Panorama-Funktion, ne?
Ja, genau, wenn man es wirklich haben will. Und Huawei macht eine Schwarz-Weiß-Kamera zusätzlich mit rein, mit der sie quasi nur den Kontrast erhöhen. Also sieht schon ganz gut aus. Aber dein Stichwort, wenn man mit anderen Apps fotografiert, war bei Huawei das Problem, dass sie nur an die Infos von dem ersten Sensor rankommen. Und dann sieht man, wie gut diese Kontrastverrechnung eigentlich ist. Weil damit kommen tatsächlich ganz ordentliche, sehr, sehr ordentliche Fotos raus. Aber das geht nur in der Huawei-App. Sobald man Lightroom nimmt oder dieses FV5 und wie sie alle heißen, kommt man nur noch an den ersten Sensor.
Das fand ich ja
schon richtig schlecht.
Das fand ich ja auch krass. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, einfach mit Handy-Fotos dann in Lightroom reinzuschmeißen. Da habe ich früher immer gedacht, das ist ja Quatsch, weil die Qualität gibt das ja nicht her. Aber was man da noch aus den Fotos rausholen kann, ist schon echt krass. Schon also nicht nur aus Lightroom, also jede andere Foto-App auch. Aber das finde ich schon echt krass, was die hergeben.
Die macht dann auch RAW wahrscheinlich, ne? Oder?
Lightroom könnte beides tatsächlich.
Also Lightroom ja, aber genau. die OnePlus.
Die OnePlus, sie kann auch RAW. Mhm. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Was ob sie dann wirklich das Bild von beiden Kameras verrechnen, ob dieser Porträtmodus im RAW funktioniert oder ob sie dann quasi nur zwei normale Festbrennweit-Fotos rausgeben, so ungefähr, das wissen wir noch nicht.
Was ist das für ein RAW-Format?
DNG ist es meistens bei den Handys, also dieses Standardding, was eigentlich inzwischen auch jede Software bearbeiten kann. Und da kommen manchmal sehr schlechte Ergebnisse raus. Also beim 3T, der RAW-Modus, da dreht man erstmal eine halbe Stunde im Lightroom rum, damit es so aussieht wie das JPEG. Und dann kann man mal langsam anfangen.
Ja, ich fand auch deinen Einwurf noch interessant mit den SD-Karten-Slots. Ne? Dass man sich, also ich persönlich habe mir früher da tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Heutzutage habe ich das Gefühl, kräht da noch ein Rand danach. Die Leute hätten das gerne. Aber so für die richtig teuren Geräte, gibt es da viele, die das noch anbieten?
Ja. Ja. Also ist eigentlich nur das iPhone, was es nicht macht.
Okay.
Ja,
oder zufälligerweise. Oder hier Nexus, ne?
Wenn du Nexus genau, die Nexus-Geräte, genau. Ne? Bei den anderen, Samsung hat es mal rausgelassen beim S7, glaube ich.
Ja, das ist mein letzter Stand,
ich nicht zugeben. Genau, und deswegen haben sie es auch
also wieder eingebaut. Also die Samsung-Nutzer wollen das ja wirklich.
Genau. Ich, ne? Ja, und man kann es immer schlecht abschätzen. Du sagst immer, boah, kriege ich doch nie voll und zack ist es dann doch voll. Momentan würde ich so sagen, wenn man 64 GB hat, kann man erstmal ein bisschen Ruhe haben. Bei 32 GB wird es schon knapp. Und die ganzen Billiggeräte mit 16 GB oder weniger, da muss man auf jeden Fall einen SD-Slot haben. Der ist da echt Pflicht.
Okay, klar, bei den Geräten.
Also ich kriege das nicht mehr voll. Also seit ich irgendwie so einen Streaming-Dienst für Musik benutze, ist da auch keine Musik mehr drauf.
Wenn dein Handy zwei Stunden später, kriegst du es zurück.
Ja, was machst du
denn? Da guckst du keine Videos unterwegs.
Nee, nicht auf dem Handy. Nee, ehrlich nicht. Also das ist mir echt zu klein.
Das ist eben, je nachdem, wie man es macht. In der Tat, bei normaler Anwendung kriegst du den Speicher nie voll, dann reichen vielleicht die 16. Aber wenn du viel fotografierst oder viel filmst oder dir auch mal Videos für offline, für im Zug runterziehst mit Netflix oder so.
Ja, aber
selbst, wenn du viel zockst, irgendwie jedes Zock hat ja irgendwie schon 4 Gig oder sowas
auf der Karte. Wie viel Gigabyte hat das nochmal Speicherplatz, dieses Handy dann, das neue?
64 oder 128 für mehr Geld.
Aber dann gut, also 500 Euro für 64 GB ist ja eigentlich auch ganz, schon ganz in Ordnung. Ne?
Ist okay.
Apple macht ja auf der Seite jetzt wieder Werbung mit den neuen Bildformaten, dass sie sagen, da sparst du die Hälfte an Speicherplatz. Gibt es da auch irgendwas im Android-Space,
dass man sagt? Nicht nötig, nö. Da muss eigentlich nur jemand, der so viel Geld für Speicher wie Apple nimmt, kann das als Vorteil verkaufen, dass man den dann wieder spart.
Ja gut, aber die Android-Leute würden sie zu einem Speicherformat nutzen, wäre es natürlich auch gut für die. Letztendlich, ne?
Ja, aber es ist JPEG und nur mit Fotos kriegst du 128 Gig nicht voll.
Ja, 128, ja, okay. Ja.
Und auch schon die 64 nicht, ja.
Aber du weiß man nicht, ob es da Tendenzen gibt, so ein Bildformat dann auch zu nutzen, weiß man nicht.
Ne? Ja, ist ja auch, glaube ich, ein proprietäres, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Sehe ich nicht.
Was mich noch interessieren würde, die Android-Version da drauf, die haben ihre eigene, ne?
Genau, das nennt sich OxygenOS, ist basiert auf dem 7.1.1, ist also top aktuell. Hat so ein paar kleine Änderungen. Also sie haben eine Zeit lang mal das CyanogenMod benutzt und haben ganz viele von den Ideen jetzt in ihr Oxygen eingebaut. Also sind kleine praktische Veränderungen. Es fühlt sich nach einem sehr, sehr schlanken Android an mit sinnvollen Ergänzungen. Macht schon Spaß tatsächlich. Aber Sicherheitsupdates kommen bisher ganz
keine ordentlich. Keine vorinstallierten Nerv-Apps oder so, die man nicht wegkriegt. Also insofern, wenn man das sich anders einrichten will, kein Problem.
Ja.
Mhm. Hört sich cool an. Ja gut, dann sind wir mal gespannt. Wenn das hier ist, werdet ihr das richtig testen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Für Heft 15 weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, aber möglicherweise in Heft 16 wird es dann kommen. Vielleicht auch in der 15, müssen wir mal gucken.
Machen wir bestimmt auch was online.
Online machen wir was, auf jeden Fall. Guck mal. Genau. Was man vielleicht nicht verschweigen sollte, OnePlus ist ein chinesischer Hersteller, die gar keine europäische Niederlassung haben.
Ach so, da wird es wieder schwierig, wenn irgendwas kaputt geht. Ne?
Ja, das war eine Zeit lang der wirklich große Nachteil. Beim Bestellen wusste man nicht, zahlt man ein für Umsatzsteuer oder nicht. Und wenn was kaputt ist, muss man es auf eigene Kosten nach China schicken und kriegt es irgendwie bestenfalls nach 14 Tagen zurück. Das hat sich inzwischen verbessert. Viele Leser haben inzwischen geschrieben, dass die in Europa reparieren und die Geräte ruckzuck wieder da sind. Die Erfahrung haben wir jetzt selber zum Glück noch nicht gemacht. Und sie haben zumindest Lager, aus denen sie liefern. Das heißt, man zahlt garantiert keine Einfuhrumsatzsteuer. Und kriegt das Ding auch innerhalb von 2-3 Tagen.
Das soll auch richtig schnell gehen, ne? Die Kollegen, die so ein Ding gekauft haben, die waren eigentlich ganz zufrieden.
Ja, genau. War bei meinem auch. War ich sehr zufrieden. Man kriegt, glaube ich, aber keine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, was möglicherweise für den einen oder anderen dann ja auch wieder 19% Preiserhöhung bedeutet.
Das heißt aber auch, man kann es auch nicht von der Steuer absetzen, wenn man einen Beruf hat, wo man das Handy braucht und absetzbar ist.
Doch, absetzen kannst du es schon. Du kriegst nur, wenn du mehrwertsteuerabzugsberechtigt bist, diese 19% nicht zurück.
Okay.
Ja, cool. Dann bleibt dran, wir werden uns darum kümmern.
Genau.
Jo, du bist hier, du hast im aktuellen Heft über Cloud in Schulen geschrieben.
Genau, wir haben aber zwei Artikel zum Thema Schul-IT. Die gute Nachricht, die Politik interessiert sich jetzt mal wieder für das Thema und macht da mal wieder ein bisschen Tempo. Und zwar hat sich die Bildungsministerin mit den Kultusministern der Länder zusammengesetzt und gesagt, wir müssen da was machen. Und die haben einen Bildungspakt beschlossen. Frau Wanka, die Bildungsministerin, hat gesagt, mein Ministerium gibt 5 Milliarden Euro für die Infrastruktur, also für die Anbindung der Schulen ans Netz, für das WLAN in den Schulen, für Server, für Hardware. Im Gegenzug sollen die Länder dafür sorgen, dass digitale Lehrmaterialien entstehen und bereitgestellt werden und dass halt auch die Lehrer fortgebildet werden. Ne? Die beste Infrastruktur, das hat die Vergangenheit gezeigt, die nutzt überhaupt nichts, wenn die Lehrer nichts damit anfangen können. Dann steht dann halt teure Hardware in der Schule rum und nichts passiert damit.
Ich fand das ja so total krass, um dich nur kurz zu unterbrechen, weil ich das gelesen habe, ich habe halt keine Kinder.
Ja.
Und ich bin davon ausgegangen, dass sowas schon längst passiert. Also, ne, aber
also es gibt Schulen, die da sehr offensiv sind in dem Thema oder so. Da habe ich auch schon mal eine Reportage gemacht über eine Schule, die auch schon längst in der Cloud unterwegs ist oder so. Aber es gibt halt auch Schulen, die Grundschule, auf die mein Sohn gegangen ist oder so, da gibt es halt einen Computerraum.
Ja.
Und es gibt aber niemanden, der den bedienen kann. Hm. Also habe ich dann als Elternteil halt Kurse gegeben oder so. Und man ist dann ja auch automatisch Administrator für das Ganze oder so. Wenn irgendwas kaputt ist oder nicht so läuft, wie es laufen soll, dann wird man dann auch angerufen oder so. Ne?
Ich habe jahrelang für NetCologne früher damals so Raum Köln-Bonn Computersupport gemacht. Da war es genau das Gleiche. Wir mussten dann immer mit den Eltern und Lehrern zusammenarbeiten. Ich habe halt aber gedacht, es hat sich irgendwie seit 2005 oder so oder seit 2004 was getan. Aber offensichtlich
da ist vieles im Argen. Einfach liegen geblieben und irgendwie, also einige haben vor sich hingemuckelt und irgendwas gemacht oder aber irgendwie nicht so richtig. So, und jetzt soll halt dieser Bildungspakt das Ganze voranbringen. Problem ist offenbar, diese 5 Milliarden Euro, die da versprochen worden sind, die scheinen noch gar nicht bewilligt zu sein. Als dann jetzt das Ganze vorgestellt worden ist, war auch Frau Wanka verhindert und auch ihre Stellvertreterin war erkrankt. Und deshalb mussten die Kultusminister das selber vorstellen. Was wir bisher nur rausgekriegt haben, ist irgendwie, es gibt wohl auch schon einen Haushaltsentwurf für 2018. Da sind diese 5 Milliarden Euro bisher noch nicht vorgesehen. Ganz davon abgesehen sagen auch die Länder grundsätzlich irgendwie, das ist so eine Riesenaufgabe, die ganzen Lehrer vorzubilden. Das kriegen wir auch nicht alleine gewuppt. Also da ist noch vieles im Argen. Nichtsdestotrotz arbeiten alle daran. Das ist der zweite Artikel, den wir im Heft haben. Da geht es halt um Schulclouds. Wir haben halt ein föderales System. Bildung ist Ländersache. Und deshalb macht auch jedes Land so mehr oder weniger sein eigenes Ding.
Du hast über NRW geschrieben, glaube ich.
Ne? Ich habe also ein wesentlicher Teil des Artikels dreht sich um Lugineo NRW. Das startet nämlich jetzt zum kommenden Schuljahr. Und das ist so eine, ja, so eine Art Basis-Cloud oder so. Ne? Da kriegt jeder Schüler und jeder Lehrer kriegt dort Speicherplatz und kriegt dort eine E-Mail-Adresse, Vorname, Punkt Nachname, Punkt Schulnummer, @irgendwas.de oder so.
Natürlich.
Nicht so besonders toll, aber man kann zumindest, also wenn die Schule jetzt schon eine E-Mail-Anbindung hat oder so, dann kann man da so ein Mapping machen, dann kann man so eine alte E-Mail-Adresse behalten. Ja, aber viel mehr als so ein bisschen Speicherplatz ist da nicht. Also sowas wie Chat oder so gibt es nicht. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn dann halt gechattet werden soll oder
WhatsApp
die Schüler das wollen oder so, dann wird dann halt eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wie das auch an vielen Schulen üblich ist. Das ist natürlich mit Datenschutz nichts zu tun und ist verstößt wahrscheinlich auch in vielen Ländern noch gegen diverse Gesetze oder so, wenn sowas im schulischen Kontext läuft. Deshalb ist halt grundsätzlich so eine Schulcloud für den Unterricht mal eine ganz tolle Sache. Ne? Also dass halt irgendwo ein Administrator sich darum kümmert, halt, dass da so eine Softwareinfrastruktur läuft, dass nicht der Physiklehrer neben seiner eigentlichen Arbeit halt sich um das Ganze kümmern muss, sondern dass man da eine Lernumgebung hat, in der man halt so wie es halt auch später dann im Arbeitsleben passieren wird, mit digitalen Inhalten hantiert. NRW ist ein Ansatz, noch nicht so besonders weit vorne. Die anderen Länder machen ihr eigenes Ding. Dann gibt es noch ein Projekt vom Bund, gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut und noch anderen Partnern, bauen die auch ihre Schulcloud auf. Und dann gibt es natürlich noch kommerzielle Anbieter. Ne? Also Microsoft zum Beispiel bietet sein Office 365 auch kostenlos an für Schulen in so einer reduzierten Version, die aber völlig für den Unterricht ausreicht. Oder Anbieter wie It's Learning, die sich halt auf das Thema spezialisiert haben. It's Learning wird zum Beispiel in Bremen eingesetzt und es scheint wohl ganz gut zu funktionieren da.
Eigentlich will man das ja, ne? Weil was machen die sonst? Mit Hausaufgaben noch einscannen und dann oder mit WhatsApp abfotografieren, wenn die das irgendwie schicken müssen? Ich meine, wie läuft das heutzutage?
So Unterrichtsmaterialien werden heutzutage häufig noch kopiert oder per E-Mail versendet oder so. Und das ist natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders.
Nee, eigentlich ist, also du hast gerade bei WhatsApp gesagt, das verstößt wahrscheinlich gegen Datenschutzgesetze, ne? Aber das ist wahrscheinlich noch ganz gut, weil das ist ja Ende zu Ende verschlüsselt. Ich weiß nicht, ob die anderen Anbieter das machen.
Genau, ja. Wenn man es so sieht, ist es wahrscheinlich eine sehr pragmatische und im Prinzip auch sichere Lösung, aber nichtsdestotrotz will man wahrscheinlich dann doch von Gesetzgeberseite, dass die Inhalte irgendwo in Deutschland auf Servern liegen, ne? Und auch zwischengespeichert werden und nicht irgendwo sonst wo. Ja, und dieses ganze Gewurschtel, ich meine, jetzt gibt es halt verschiedene Lösungen oder so und wenn sich dann ein Schulträger mal entscheidet, wir machen da mal was, welche Lösung nimmt er denn dann? Wartet er auf die Landeslösung? Nimmt er die Bundeslösung? Oder nimmt er was Kommerzielles? Da ist momentan ein sehr heterogener Markt oder so und
Hört sich irgendwie ein bisschen grauenhaft an. Mhm. Also man müsste ja meinen, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ey, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich eigentlich erwarten, dass die mal langsam in die Pötte kommen, weil du willst ja, dass wenn die dann irgendwie im Berufsleben, selbst wenn die schon auf die Uni kommen, ich meine, selbst da machst du ja viel jetzt schon digital. Also,
immer wenn ich mich damit beschäftige, denke ich auch. Ich habe 1987 Abitur gemacht und ich hatte dann Informatik-Leistungskurs.
Glückwunsch.
Und, ja, danke.
Abi 87.
Und da gab es Computerräume. Und wenn man sich überlegt, wie wenig sich seither getan hat, dann ist das schon ein bisschen traurig. Ne? Ich meine, dieses Land lebt davon, dass es halt smart ist und dass es halt gute Produkte herstellt. Und die Leute sollten eigentlich auch in der digitalen Zeit angekommen sein, die Schüler.
Sind sie ja auch eigentlich. Ne? Also muss man ja mal ganz klar sagen, zu Hause sind sie das, glaube ich.
Ja, aber die Schule bildet das nicht ab.
Ja. Das ist echt, ich glaube, da müssen wir langsam in die Pötte kommen. Ich kann mich doch.
Was ich da auch so höre von irgendwelchen Lehrern, Lehrerinnen im Bekanntenkreis, das ist alles so furchtbar. Die arbeiten nie mit dem Smartboard, weil der Lehrer davor irgendwas an dem Rechner rumgestöpselt hat und die erstmal 10 Minuten den Rechner wieder in Gang bringen.
Fast so, wenn wir hier versuchen, irgendwie einen Laptop vor der Sendung reinzuhängen. Oh,
das ist auch ein Zitat aus einem der Artikel irgendwie. Ne? Also digitale Bildung schraubt man nicht an die Wand oder man stellt sie nicht in irgendeinen Raum, sondern...
Aber so ist es oft, ne?
Man muss halt die Lehrer abholen.
Also ich kann mich da noch an
einbinden. Das ist ein großes Problem, dass die ganzen Lehrer eben auch die Fortbildung brauchen, wie das überhaupt gemacht wird. Und wenn es gar keine Lösung gibt, auf die geschult werden können, gar keine Ziele, wo es hingeht.
Wobei das eine ist natürlich der Einsatz von solcher digitaler Technik und das Anbringen und die Schüler und die Verkabelung und Verbindung von Schulen. Aber was ich finde, was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel, dass die kleinen Kiddies auch mal ein bisschen ans Programmieren rangeführt werden und an solche Techniken.
Informatische Bildung, ja.
Das ist ja der zweite Teil und da muss ich tatsächlich sagen, wann habe ich Abitur gemacht? 2000, 2001.
Glückwunsch.
Danke. Jeder in einem anderen Jahrzehnt.
Ich weiß, Abi 2002 oder 2003?
Du warst ja 2008 oder so.
Abitur? Ich weiß, ich habe meine Frau vor dem Computerraum kennengelernt. Gute Erinnerung an unseren Computerraum.
Also ich wollte nur sagen, wir haben, glaube ich, also 96, 97 ging es los bei uns mit Informatikunterricht und da gab es Turbo Pascal, da gab es Prolog. Also so Ranführung an das Denken, wie man so programmiert. Das war natürlich alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber das fand ich viel wichtiger.
Das kann man für mich persönlich. Das kann man schon in der Grundschule machen. Ja. Da gibt es halt, in England macht uns das vor, da gibt es halt ab der ersten Klasse, soweit ich weiß, etwas, was ich Computer Science nennt. Kann man schlecht in Informatik übersetzen oder so, weil es geht eigentlich gar nicht erstmal um Computer direkt, sondern halt um Algorithmen zum Beispiel. Da wird dann halt in Form von Spielen auf dem Schulgelände oder so, werden Sortieralgorithmen durchgewandert. Ne? Das sind so Dinge, wo ganz grundlegende Computer Dinge vermittelt werden.
Also hintenrum sozusagen.
Hintenrum. Und das funktioniert.
Ich kann mich noch erinnern, als ich da diesen Schulsupport gemacht habe, da gab es in NRW, da hat die Landesregierung gerade so einen Topf aufgemacht und hat irgendwie ein paar Millionen zur Verfügung gestellt. Und dann haben die in fast allen weiterführenden Schulen Smartboards an die Wand gedengelt. Also wirklich, da kamen dann so Handwerker, die haben das angebracht, da mussten wir dafür sorgen, dass es eine Internetverbindung hat und so. Und keiner konnte damit umgehen. Niemand. Die hingen in den meisten Schulen einfach an der Wand und verstaubten. Das fand ich immer total. Also
das ist ja auch eine Riesenherausforderung für die Lehrer, quasi ihre ganze Didaktik jetzt darauf
umzubauen,
dass sie jetzt so ein Ding an der Wand haben. Da müssen die auch erstmal Ideen für haben, was mache ich damit? Und wie kriege ich meine Arbeitszeit?
So was hast du ja auch in der Uni nicht vor dir, muss man ja auch dazu sagen. Ne?
Insofern
das ist nur ein Beamer.
Insofern ist sowas wie Logineo erstmal nur ein Anfang oder so. Ne? Also zum Anfang werden da genau zwei Schulbücher drin sein zum Beispiel. Die Anbindung, soweit ich weiß, an die Schulbuchverlage ist in der Mache, aber muss dann auch erstmal kommen. Sowas wie eine Lernplattform ist ja erstmal so in der Basisversion gar nicht drin, kann man integrieren, Moodle nennt sich das.
Moodle, ne?
Genau. Wo man dann halt so quizmäßig oder so zum Beispiel Lerninhalte aufbereiten kann. Aber das ist dann schon der weiterführende Schritt.
Aber eben dieses Aufbereiten erfordert, wie du ja auch so ein bisschen unterstrichen hast, erfordert ja unfassbare Medienkompetenz von denjenigen, die diese Inhalte entweder erstellen oder Inhalte nutzen, die es schon gibt und das weiterbringen. Also zur Uni zurück, weil wie gesagt, sowas hatten wir in der Schule natürlich nicht. Also wenn ich Lernplattform höre, da kriege ich Ausschlag, weil unsere Lernplattform, also die Seminare und so, die Real-Life-Sachen waren alle super und diese Lernplattformen, auch wenn man sich zuerst gefreut hat, ne, von zu Hause und so, war alle schrecklich. Didaktisch ganz schrecklich aufbereitet. Mhm. Das war noch schlimmer als einen langweiligen Professor in der Vorlesung
zu hören. Das kann man, aber.
Und was ich noch sagen will, da ist die Herausforderung da, glaube ich.
Aber das dauert doch Generationen. Im Prinzip müssen die Lehrer das an der Uni lernen und damit sie das können, müssen die Professoren denen das beibringen. Mhm. Und damit müssen die das erstmal lernen und dann zack, bis sie drei Generationen weiter, so ungefähr.
Wir müssen eigentlich, wir müssen eigentlich unbedingt damit anfangen. Also ich habe damals 2000 ein Auslandsjahr in Australien gemacht und bin aus meinem deutschen Gymnasium da hingekommen und das war in Queensland wirklich, um es zu sagen, am Arsch der Welt. Das war in der absoluten Pampa. Ein totales Hillbilly-Land.
Wilderness.
Genau, und die Highschool da, die hatten alle Macs, die hatten damals eine Lernplattform. Ich glaube, das war sogar Moodle. Ich weiß nicht, ob es Moodle schon so lange gibt, aber die hatten das, die Lehrer waren darauf vorbereitet. Ich bin da hingekommen, ich habe gedacht, ich gehe jetzt in irgend so ein Hinterwäldlerland quasi, ne? Und dann waren die da, hatten die da Computer und haben auch diese, ne, spielerisch, also wir hatten damals wo du so aus Steinen so Algorithmen zusammenbauen kannst, ne? Und ich meine, das haben wir jetzt immer noch nicht. Also irgendwie.
Krass, ja. Ja, also ich denke, dass man, wenn es erstmal sowas wie Lernplattformen gibt, dass man die dann auch einsetzen kann, um die Lehrer fortzubilden. Also ich glaube, dieses Modell Professor, Uni und dann sind die fertigen Lehrer da und das funktioniert sowieso nicht mehr. Die Lehrer werden sich halt laufend fortbilden müssen, um halt auch Schritt halten zu müssen.
Was mich sehr interessieren würde, aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich keine Antwort drauf. Wir reden ja jetzt primär über die staatlichen Schulen, gehe ich mal stark davon aus. Wie sieht das eigentlich an privaten Schulen aus, wo man ein bisschen Geld dafür bezahlen muss? Das ist jetzt einfach mal eine rhetorische Frage. Ich weiß es natürlich nicht, aber
es gibt auch so Leuchtturmprojekte, ne? Auch an den staatlichen Schulen oder so, wo dann halt genug Geld da ist, mal so eine Laptop-Klasse oder so auszustatten oder so eine iPad-Klasse oder so. Ist auch immer die Frage, ne?
Eigentlich braucht man es flächendeckend, ne?
Ich weiß nicht, ob man es flächendeckend braucht. Also mittlerweile geht ja der Trend ein bisschen zu Bring Your Own Device oder so, dass man halt nicht unbedingt alle mit dem gleichen Gerät ausstattet, dass dann halt, nachdem der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, sowieso schon wieder zwei Generationen veraltet ist, sondern dann jeder bringt das Gerät von zu Hause mit. Es gibt eine HTML-basierte Lernumgebung, auf die jeder vernünftig zugreifen kann.
Das irgendwie deprimiert mich das alles. Wir müssen, ich glaube, ich muss jetzt mal das Thema wechseln. Ich kann das einfach machen. Lass uns mal über Reichwerden reden.
Genau, wir hatten ja gerade den Anknüpfen.
Über Geld, genau. Vielleicht können die einfach alle Ethereum meinen.
Ja, Anleitung zum Geld verdienen.
Wir haben auf Heise Online jetzt in der, ist das jetzt schon die Vergangenheit? Egal, vor einiger Zeit. Haben wir ein paar Meldungen gemacht und Artikel über Mining, über Bitcoin, über Kryptowährungen und so. Und das ist ja eigentlich auf deinem Mist gewachsen, ne? Weil du irgendwie...
Naja, es war mal Montag und ich hatte eine Idee. Allerdings das Wochenende zuvor hatte ich Langeweile und habe so ein bisschen rumgesurft in Twitter und hier und da. Und habe das auch schon Wochen vorher so ein bisschen wahrgenommen, dass es in diesem Mining-Bereich gerade wieder heiß wird.
Also bei Bitcoin-Mining war das ja eine lange Zeit nicht interessant.
Genau, ich wollte gerade sagen, ne? Also du hast ja auch mit ein paar Kollegen zusammen damals vor... 2, 3, 4 Jahren, weiß nicht mehr genau, 3 Jahre, glaube ich, eine Titelstrecke gemacht in CT zum Thema Bitcoin-Mining, wo viele Inhalte tatsächlich noch aktuell sind. Aber das war ja damals so, dass es dann relativ schnell zu dem Punkt kam, dass man mit leistungsfähiger Hardware zu Hause nicht mehr wirklich viele Einheiten kriegen kann. Also es ging relativ schnell, dass man es eigentlich gar nicht mehr
probieren musste. Mehr Geld an Strom bezahlt als...
Genau. Und danach war das Thema, war das wieder so ein bisschen tot. Ne? Dieser ganze Hype war wieder so ein bisschen weg. Ne? Und auf einmal gab es, also es gab ganz viele, es gibt ganz viele Kryptowährungen, muss man auch dazu sagen. Bitcoin ist nur die prominenteste, mit der man auch an einigen, ich sag mal, Geschäften primär digital auch bezahlen kann. Also man kann durchaus etwas mit den Einheiten tun. Aber das war's dann. Und dann tauchte auch schon vor einiger Zeit die Währung Ethereum auf. So eine Smart Contracts Währung. Und ja, die tauchte auf, man nahm die wahr, alles easy. Plötzlich stieg der Kurs vor ein paar Monaten, ging durch die Decke, exponentiell. Und das Interessante bei Ethereum war, für die ganzen Goldschürfer, dass man bei Ethereum in der Tat noch sich an dem Punkt befand, dass man mit eigener Hardware tatsächlich noch Einheiten rausrechnen konnte. Das hat natürlich Interesse geweckt. Als der Kurs dann über $250 pro Einheit ging, kochten Forendiskussionen hoch von Leuten, die gesagt haben, meine Güte, wir haben doch irgendwie Grafikhardware zu Hause, Spiele sind eh alle gerade scheiße oder habe ich durchgespielt oder ich sitze im Kinderzimmer, Mama bezahlt Strom, lass doch mal machen. Ne? Also von ganz jung bis ich bin in der Firma und so. Und da haben wir uns das auch mal angeguckt, wie denn das so funktioniert. Da gab es ja ganz viele Unklarheiten, ganz viele Anleitungen im Netz, die nicht funktioniert haben. Wie gesagt, Montag früh Idee, ich schreibe heute Nachmittag mal ein Tutorial, ist klar. Hat dann doch 2 Tage und 3 Personen gedauert, bis da irgendwas fertig war, zusammengeklöppelt. Und um es kurz zu machen, ja, es funktioniert. Und theoretisch, wenn man nach den Kursverläufen geht, kann man tatsächlich laut diesen Kursverläufen Profit machen. Selbst wenn man die relativ hohen Stromkosten wegrechnet. Ich muss dazu noch sagen, bevor wir darauf eingehen, Profit und Geld und wie kriege ich das überhaupt raus und lohnt sich das tatsächlich am Ende, ist die kuriose Situation entstanden, dadurch, dass sich das mit Grafikkarten gerade noch lohnt und es gibt ein paar Gamer da draußen. Sind die Leute, die jetzt schon lange eine Grafikkarte haben, auf den Trichter gekommen, ich brauche jetzt vielleicht doch mal eine. Und es gibt keine mehr. Es gibt Radeon-Grafikkarten ab einer bestimmten Leistungsklasse, ab, sagen wir mal, 160, 170 Euro, so der theoretische Preis, gibt es nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr kaufen. Es gibt irgendwie 50 Exemplare von jeder Karte, verschiedene von verschiedenen Herstellern. Sie sind nicht mehr verfügbar. Das hat dazu geführt, das ist schon einige Wochen so, dass Leute auf eBay ihre 200-Euro-Grafikkarten für 450 Euro reinstellen und die Dinger verkaufen. Okay. Thema beim Goldgraben, die Leute primär, die mit den Schaufeln reichen, ja, ne, die die Schaufeln gekauft haben und nicht die, die das Gold gesucht haben. Eine ähnliche Situation haben wir gerade.
Und das ist, du musst mal erklären, das sind deswegen AMD-Grafikkarten und nicht Nvidia, weil das mit denen irgendwie besser geht?
Also prinzipiell Softball, geht das
eigentlich, aber
sag's doch. prinzipiell geht das mit jeder Grafikkarte, die mindestens mittlerweile 3 GB Videospeicher hat. Vor einer Woche haben noch 2 ausgereicht.
Weil du musst irgendwie mal diese Aufgabe, die du rechnest, in den Videorahmen schaufeln. Ne?
Genau, ja, ja. Der Workload wird immer größer. Und das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Und die Grafikkarte sollte nicht älter als, naja, sagen wir mal, 2, 2,5 Jahre sein, muss mit OpenCL kompatibel sein oder CUDA bei Nvidia. Und das reicht eigentlich schon. Jetzt ist das Folgende. Warum werden die AMD oder sind die AMD-Grafikkarten quasi ausverkauft? Also wir haben jetzt hier übrigens eine für alle Neider, ne? Das ist hier, die haben
die rechnet hier gar nicht, wir haben es.
Die liegen hier aus diesem riesigen Rig rausgezogen, ist noch
warm. Die Sendung kostet also 100 Euro, die wir gerade nicht verdienen, weil diese Karte hier liegt, so
ungefähr. Die Sendung ist heute kostenlos. Ja. Nee, also Spaß beiseite. So eine Grafikkarte hier, das ist eine RX 570 von AMD. Die errechnet ungefähr 23, 24 Megahashes pro Sekunde, also Millionen Hashes, oder rechnet die durch, sucht nach den Einheiten. Wie gesagt, 170, 180 Euro, sagen wir vielleicht auch mal 200, je nach Modell. Eine Nvidia-Grafikkarte, hier habe ich mal eine mitgebracht, die kann man das sehen, ja, so ungefähr. Das ist also eine ganz lange, schwere Grafikkarte, die einem ins Auge blinkt. Die kostet 1349 Euro und schafft nicht 23 bis 24 Megahashes, sondern nur 30. So, jetzt haben die Leute natürlich gesagt, ich bin doch nicht wahnsinnig, die mitmachen wollen. Dann nehme ich mir doch einfach irgendwie 4 Radeons, die kosten irgendwie 800 Euro und sind, keine Ahnung, 3-mal so schnell wie die eine Nvidia. Und so kam es dazu, dass auch in Ostasien riesige Serverfarmen entstanden von chinesischen Farming-Betreibern mit teilweise 2000 Rigs, mit jeweils 8 Karten, kann man sich alles im Internet angucken, geht derzeit durch die Welt. Und da wird halt gefarmt ohne Ende.
Der lustigerweise wären
mittlerweile auch die Nvidia-Grafikkarten so etwas knapper, weil die Leute festgestellt haben, naja, bevor ich keine habe, mache ich es ja lieber in Nvidia. Also es ist auch sehr viel Druck dahinter. Ne? Also es ist natürlich, das muss man ja auch sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Bisschen. Es gibt halt so viele Faktoren, die kann man einfach nicht kalkulieren.
Was du sagen willst, ist, kauft euch jetzt keine Grafikkarte extra dafür, weil wir nicht wissen, wie sich der Kurs unbedingt entwickelt.
Dieses, ne? Extra dafür ist halt der Punkt. Ne? Also man muss halt sagen, wenn man jetzt seriös rangeht und es wäre die Situation, dass man die Karten bekommen würde und man würde 2 RX 480 zum Beispiel kaufen für 200 Euro. Und das würde alles so gleich bleiben. In der Idealwelt würde man ungefähr zurzeit 300 Euro im Monat an Ethereum schürfen. Jetzt kostet so eine Karte, wie gesagt, 200 Euro, ist man bei 400 Euro. Die Stromkosten im Monat liegen dann bei 24 Stunden Betrieb ungefähr bei 80 Euro in Deutschland. Das ist nämlich das Problem in China. Auch in den USA ist das eine ganz andere Nummer. Da gibt es ja quasi keine Stromkosten. Ich sage es mal ganz salopp. Ne? Also wir haben halt extrem hohe Strompreise. Das muss man halt alles einkalkulieren. Und dann darf der Kurs halt nie fallen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir einen Tag länger gebraucht haben mit diesem Tutorial wegen diverser Probleme. Und haben gesagt, ja komm, bevor wir es jetzt heute Abend veröffentlichen, ne, jetzt spricht mal Opa vom Krieg, dann machen wir es morgen früh, da lesen sie ja mehr. Und dann in der Nacht F5 auf den Kurs und er sank von, also wir haben einen Dollar geguckt, von 380 Dollar auf einmal war bei 270. Alter Scheiße, in dem Artikel steht das ganz anders drin. Also selbst die Kursschwankungen sind halt extrem kurzfristig. Nicht wie am normalen Aktienmarkt, da gibt es natürlich auch mal riesige, also große Schwankungen, aber wenn nicht gerade irgendeine Blase platzt, ist es relativ, ne, relativ sicher bei vielen.
Und bei Bitcoin zum Beispiel sagen ja alle immer, die Blase wird irgendwann platzen.
Ja, ja.
Aber im Moment geht der Kurs noch nach oben. Ich kann mich ja mal outen, ihr solltet mir auf keinen Fall zuhören, weil hier sitzt jemand, der mal 68 Bitcoins besessen hat. Die habe ich vor irgendwie fast 10 Jahren mittlerweile schon mal verkauft. Die wären jetzt 180.000 Euro gerade wert. Also einfach nicht auf mich hören, wenn es um Investitionen geht. Deswegen sitzt
Fabian jetzt noch hier und arbeitet.
Genau. Ist mit dem Bitcoin-Millionär ist nichts geworden. Und ja, es ist halt so, ne? Man denkt, irgendwann bricht das wieder ein.
Es gibt aber auch eine total gute Nachricht. Also erstmal, wir haben ja auch so eine Hotline bei CT und da rufen Leute an, die sich für Themen interessieren. Dieser Montag voller, also es war total irre. Also nur Leute dran, die über Ethereum Mining gefragt haben. Es war richtig, ich habe richtig in der Stimme die Dollarzeichen in den Augen der Leute gehört. Also es war wirklich niedlich. Viele haben sich gefreut, dass sie einfach was zu basteln haben. Ne? Es gibt aber wirklich eine gute Nachricht. Leute, die jetzt eine Grafikkarte kaufen wollen, sind ein bisschen arm dran, weil sie sagen, teuer gibt es keine. Aber die Schwierigkeit für das Errechnen dieser Einheiten steigt. Na, du kennst dich da ja am besten aus, du bist ja der Experte in Sachen Blockchain. Und das heißt, es ist absehbar, dass in einer gewissen Zeit diese Schwierigkeit halt so hoch ist, wie es bei Bitcoin war, dass es sich mit Grafikkarten nicht mehr lohnt. So, jetzt mal meine naive Herangehensweise. Ich kann auch nicht recht haben. Was passiert denn dann? Wenn ich jetzt merke, dass mein System zu Hause, naja, also eigentlich Minus macht jeden Tag, und ich habe irgendwie zwei Grafikkarten auch nur sein, Grafikkarten drin stecken, dann denke ich, naja, okay, pass mal auf. Jetzt habe ich hier irgendwie 300 Euro theoretisch errechnet, so sieht es jedenfalls aus. Ich habe eine Karte, das geht jetzt alles weg. So, da werden natürlich mehrere Leute auf die Idee kommen. Und dann könnte es durchaus passieren, so das Orakel Fischer, dass wir relativ viele günstige Grafikkarten
haben. Super,
offenbar. Also, wenn ja eine Karte braucht.
Aus China importiert.
Nee, selbst aus Europa.
Das ist nur noch verraten, welches dann die zukünftige Hype-Technik sein wird. Also wenn Blockchain,
das sind immer neue, also
Bitcoin und das Ethereum durch sind oder so.
Genau, also das, so, genau, im Moment ist es so ein bisschen quasi Monet. Also es ist ja so, am Anfang meint man halt, kann man noch mit einer CPU meinen, weil die Schwierigkeit nicht so hoch ist. Dann kommen
ganz am Anfang.
Ja. Dann kommen irgendwann die Grafikkarten und dann kommst du halt in so einen Bereich, wo du dann eigentlich nur noch mit ASICs, also mit speziellen Chips, die so du dir quasi bastelst, oder so, FPGAs, ne, dafür baust. Und das lohnt sich halt irgendwann. Da musst du ja Hardware produzieren. Und es gibt halt noch Währungen, im Moment ist es Monero, wo sich das mit der CPU lohnt. Also ich habe gerade eben eine Meldung geschrieben vor der Sendung, dass es jetzt gerade einen Trojaner gibt, der nutzt diese NSA Double Pulsar Hintertür, also über die WannaCry verbreitet wurde in SMB, und versucht Rechner zu infizieren. Dann laden die da eine Software drauf, die guckt erstmal, wie viele CPU-Threads hat der Rechner denn. Und wenn er genug Rechenpower hat, dann laden sie einen Miner runter, der dann in deiner Abwesenheit irgendwie, du fragst dich, warum wird das im Raum so warm, weil der irgendwie mit der CPU dann dieses Monero. Also das könnte die nächste
Thema warm,
Währung werden.
Kleine Anekdote, wir haben hier ja so ein paar Systeme zusammengeschaltet fürs Experiment. Die sind jetzt tatsächlich nicht mehr zusammengeschaltet. Lustigerweise, wir haben ein Tesla-Board, das ist klimatisiert. So, das ist, ich glaube, 20, 21 Grad oder so. Ist relativ kühl da unten in der Nähe unseres Server. Wir haben gesagt, okay, wir stellen das dahin, dann rechnen die halt ein paar Tage, mal gucken, was wir rauskriegen. Genau, ne? Oder ja, wir sind im Keller, stimmt. Ja. Der Raum ist komplett warm. Hätte auch keiner gedacht. Also man darf die Abwärme nicht unterschätzen. Ja,
für die globale Erwärmung ist das Eis nicht gut.
Nee, das ist nicht gut. Nee.
Das ist ja auch die Kritik an diesen ganzen Digitalwährungen, dass es im Endeffekt alles auf CO2 drauf geht. Du förderst
absolut
Kohledreck und Atomdreck. Ne?
Das Grundproblem ist halt dieses Proof of Work. Du musst halt irgendwie beweisen, dass du was gemacht hast. Und dafür ist halt die Lösung, du rechnest irgendwas Unsinniges. Also was der da macht, ist ja quasi in dieser Blockchain die Brute-Forcen einen Hash. Also die erzeugen einen Hash und der muss eine bestimmte Charakteristik haben, also bestimmte Anzahl von Nullen am Ende oder so. Und da du das nicht, ne, du musst das halt immer wieder machen, bis du so einen Hash hast. Und das ist halt eigentlich komplette Energieverschwendung.
Ja.
Stimmt schon.
Und da also, fragen sich dann halt Leute durchaus, auch bei uns im Forum, ja, aber was ist denn das dann für ein Wert? Na, also wenn man jetzt wirklich mal rangeht, was ist das eigentlich für ein Wert? Ich mache aus Strom Geld, also ich rechne aus Strom eine Einheit, die am Ende irgendwie nach ein paar Wochen 300 Euro wert ist. Das ist irgendwie
naja. Ja, bei der Bundes- naja, beim Euro nimmt die Bundesdruckerei Papier, druckt genau. da eine Zahl drauf und dann ist
das wert. Nee, ich wollte ja nochmal sagen, aber die, ja. das kannst du halt, das, der Unterschied ist, das kannst du halt irgendwie anfassen. Du kannst du zur Not ja heute noch haben wir Bargeld, da gibt es ja auch irgendwelche Tendenzen, die wir alle kennen, kannst du zur Bank gehen und dir einen Geldkoffer mitgeben lassen. Oder auch nicht,
probier je das nachdem, mal, wie viel du hast.
Also, ja, das ist halt für viele nicht greifbar, nur das
ja,
würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt da auch so komische, es gibt ja Münzen, da ist irgendwie mehr Kupfer drin, also die sind mehr wert, als draufsteht und so. Das ist halt immer irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das Grundproblem ist halt, dass viele Leute, wenn man darüber schreibt, irgendwie wirklich denkt, das sind Münzen. Ich meine, wir als Journalisten, also das Problem, wir haben immer das Problem, so Bitcoin-Meldungen, die kann man schwer bebildern. Und dann nehmen wir dann immer diese anderes Bilder mit diesen Bitcoin-Münzen. Das ist natürlich eigentlich auch Quatsch, ne?
Ja, ja.
Also wir sind auch ein bisschen, ja, wir sind auch ein bisschen selber schuld. Aber ja, viele Leute verstehen das ja nicht. Ganz interessant ist ja bei diesem Ethereum, das ist ja nicht nur eine Währung. Damit, da kann man in diese Blockchain ja auch so quasi Verträge reinschreiben, dieses Smart Contract-Ding, was du angedeutet hast. Also da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten.
Das ist eine ziemlich komplexe Materie, muss man auch mal dazu sagen. Also es ist nichts, wo man jetzt mal schnell einen Artikel liest und man kapiert das. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend und komplex. Nee,
ich habe auch, als ich diesen Artikel, den ich vor 3 Jahren mit Harald Bögeholz gemacht habe, als ich den wieder gelesen habe, um den zu aktualisieren, habe ich Sachen wieder gelernt. Die hatte ich in der Zwischenzeit offensichtlich vergessen. Also dieses ganze Blockchain-Ding ist halt total... kann ja mal ganz kurz versuchen, das zu umreißen. Gibt bestimmt dann wieder Kommentare, dass irgendwas falsch war. Das ist immer so.
Also jetzt kommt unser Experte.
Also eigentlich ist das ja eine Möglichkeit, also das ist was wie ein Transaktionslog. Also ne, das Bitcoin, diese Währung besteht nicht aus Münzen, sondern es ist eigentlich ein öffentliches Buch, Transaktionsbuch. Du hast eine Adresse und da steht eigentlich nur drin, so diese Adresse hat an die andere Adresse so und so viel gezahlt. Und da drunter aus der Balance kannst du dann halt errechnen, wie viel Bitcoins du hast. Also wenn drei auf drei, ich sage jetzt mal drei Bitcoins, das sind was weiß ich, deswegen musst du den Artikel überarbeiten, das sind 8.000 Euro oder so. Aber wenn drei gehen rein, zwei überweise ich an Jo, kann ich, steht nirgendwo, dass ich noch eine habe, aber das sehe ich halt in dieser Balance dann. Und das ist eigentlich nur ein globales Buch, wo das alles drin steht, wer was an wen überwiesen hat. Und das ist halt so ein kryptografisch gesichertes Log, so zum Beispiel wie Git oder auf Linux gibt es ja Logs, die, wo du einfach kryptografisch sichern kannst, dass der eine Eintrag nach dem anderen ist und du kannst dann die älteren Einträge nicht mehr verändern, weil das würde halt die Hashes ändern und so. Und diese ganzen Mining-Zeug macht man nur, weil bei so einem Log hast du ja eine zentrale Instanz, die das quasi beglaubigt. Die sagt, ich gebe dieses Log heraus und das will man halt bei Bitcoin nicht. Die wollten halt eine dezentrale Währung machen und deswegen haben sie sich einen Weg überlegt, wie halt die Allgemeinheit dieses Log halt quasi verifizieren kann. Und deswegen musst du, wenn du das, also wenn du richtig diese Transaktion machst, auch immer die ganze Blockchain runterladen. Ich habe das jetzt neulich mal nochmal gemacht, um meine Bitcoin-Adresse nochmal anzugucken. Das hat eine Woche gedauert.
Also das heißt, wenn jetzt jemand irgendwas schürft, ne, hat irgendwie 3 Einheiten oder was weiß ich, und dann will er gucken, wie viel habe ich denn? Das geht ja auch ohne die
Blockchain. Das geht auch ohne. Also du kannst mit so einem Lightweight-Client, kannst halt an den Ende, du musst halt nur ins Ende der Blockchain gucken. Aber wenn du dir wirklich sicher sein willst, stimmt das alles, musst du halt bis zum Anfang, bis zum ersten Block von Satoshi alles zurück überprüfen. Das ist halt dieses Errechnen von den Blöcken. Das, was du beim Mining machst, ist quasi eine Dienstleistung, die du an das System machst. Weil du sammelst die ganzen Transaktionen aus diesem Peer-to-Peer-Netz zusammen, sicherst die kryptografisch in einem Block und gibst denen dann bekannt an dieses Peer-to-Peer-System. Und wenn du das überprüfen willst, musst du es nur zurückrechnen. Das geht schnell. Und diesen Hash zu Brute-Forcen, da brauchst du halt total lange.
Also bei Ethereum, das sind ja irgendwie 25, 30 Gigabyte oder so.
Ja, und Bitcoin ist jetzt mehr.
Ist, ne? Du lädst ja schon seit Wochen runter, ne? Hast du erzählt. Aber musst du wirklich dann die gesamte, weil wenn du meinst, musst du das ja nicht, sofern du in einem Pool bist, musst du wirklich, wenn du jetzt zu Jocke ein Ethereum überweisen willst, musst du wirklich dann zu Hause sagen, ich synchronisiere jetzt die gesamte Blockchain und mach's dann erst? Oder gibt es nicht auch Anbieter,
also, die das irgendwie für dich übernehmen? Also was ich ja mache, ist, wenn ich jetzt sage, Jockel will ein F haben und er will mir Euro geben, dann würden wir wahrscheinlich so ein Online-Marktplatz.
Oder vergiss das Geben, du willst ihm einfach nur eins transferieren. Das wäre das Interessante.
Naja, ich will ja, wenn ich Euro von ihm zurückkriege, will er ja wissen, habe ich ihm dieses F wirklich überwiesen. Mhm. Weil er gibt mehr Geld in dem Moment. Er gibt mehr Euroscheine in die Hand. Und wenn er das wirklich wissen will, muss er die ganze Blockchain überprüfen. Es gibt dann natürlich Ansätze, das anders zu machen. Also man kann das mit einem zentralen Dienst machen. Das ist eigentlich gegen dieses Peer-to-Peer-System, der das überprüft. Das geht. Aber wenn du eigentlich dieses Peer-to-Peer-Gedanken den haben willst und du willst es wissen, musst du die komplette Blockchain
durchführen. Also wenn du einen richtigen, ich sag mal, Vertrag machst, also du gibst ihm was und er gibt dir was zurück, dann muss Jörg das synchronisieren. Wenn du jetzt sagst, du schenkst ihm eine Einheit, muss er das doch nicht.
Ist eigentlich egal. Ja. Ne? Ich meine, klar.
Prüf mal. Probier das mal.
Außer ich schenke sie ihm dann nicht wirklich. Aber ne, also im Regelfall hast du ja, du tauschst ja. Nehmen wir mal, du hast jetzt gemeint, du hast jetzt F, weil du deine Grafikkarte hast rechnen lassen und willst jetzt Geld haben. Das ist vielleicht sowas, was Leute auch interessiert. Wie kriegst du dann das Geld?
Hast du das mal gemacht
mit dem F nicht, ja, mit, ne? Bitcoin ja. Also mit Bitcoin meldest du dich dann bei so einer Bitcoin-Börse an. Und da sind dann Leute, die sagen, ich möchte Bitcoin haben, du willst die verkaufen und die müssen dann halt Euro an den Dienst überweisen und ich überweise quasi meine Bitcoin an den und das ist halt so ein Treuhand-Service, ne? Der wartet dann, bis er von dir die Euro hat und von mir die Bitcoins und dann, sobald das da ist, tauscht er das aus. Das ist eine
Tauschbörse sozusagen.
Genau. Aber das dauert halt dann auch, weil meine Transaktion muss ja dann in einem Block landen und dann überprüft der Dienst das halt. Der hat auch halt die Blockchain da synchronisiert und guckt dann und sobald es da ist, gibt
das mir dann Geld. Dann gibt es ja noch andere Anbieter wie Kraken.com und so und das ist, glaube ich, nicht so ein Tauschplatz. Ne? Das läuft ja dann irgendwie über die Fidor-Bank. Aber ich glaube, da wollten wir eh noch einen Artikel drüber machen.
Ich glaube, da müssen wir
sprengt
da,
wahrscheinlich
das jetzt, sprengt eh jetzt Rahmen, sehr ne? in den Rahmen.
Also das geht dann auch, muss man auch dazu sagen, auch ins Steuerrecht und so. Das ist alles gar nicht so ohne. Also jeder, der das... Man kann
ich bin
das
ganz froh, dass ich die 180.000 Euro nicht mehr habe. Ne, dann muss ich.
First World Problem.
Habe ich den Stress mit der Steuer nicht. Man kann sich das auch schön reden.
Aber das muss einem halt auch bewusst sein. Ne? Das ist, da hängen viele Punkte dran.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist super interessant und macht eigentlich auch Spaß. Also, wir haben sehr viel dran rumgebastelt. Wir haben sehr viele Fragen gekriegt. Was ist denn jetzt auf Linux? Also, ich habe jetzt vor kurzem bei mir zu Hause das zum Laufen gekriegt mit meiner Nvidia-Karte. Du musst halt bei Linux dann im Zweifel dir einen Nvidia-Treiber kompilieren und das alles zusammenkriegen und so. Und der hat auch gemeint, aber irgendwie, eigentlich sollte die, glaube ich, 15,9 Megahashes machen und die macht irgendwie so 5. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Deswegen
läuft wahrscheinlich bei dir noch über OpenCL.
Ja,
möglicherweise. Und da ist Nvidia ja total klasse.
Ist Linux halt, ne?
Die sind halt cooler optimiert, ne? Ja, ja.
Ich könnte jetzt Linus Torvalds zitieren, aber ich weiß nicht, wir lassen das mal.
Was hat er gesagt? Nee, okay.
Das war eine Geste, es war eine bestimmte Geste.
Nein, nein.
Ja, also das ist bestimmt noch ein Thema, aber das ist ein bisschen so wie, also eigentlich alle Themen heute, ne? OnePlus 5 wird uns begleiten, Schul-IT wird uns wahrscheinlich noch
die
nächsten 30 Jahre begleiten.
Geld begleitet und uns wahrscheinlich auch noch ein
bisschen. Auch noch. Also in 10 Jahren sitzen wir hier wieder, dann bezahlen wir alles in Bitcoin und kriegen unser Gehalt in F oder so.
Oh ja.
Spannend. Ja, wenn ihr noch, also wie immer, ihr könnt gerne kommentieren, sowohl Schul-IT ist wahrscheinlich, Handys sind immer, werden immer gerne kommentiert. Wenn ihr uns mitteilen wollt, wie viele Bitcoins ihr noch habt und ob ihr jetzt ins Mining einsteigt oder wenn ihr Grafikkarten zu verkaufen habt, ne? YouTube-Kommentare und ansonsten könnt ihr das natürlich auch mailen, uplink@ct.de. Also wir kaufen keine Grafikkarten, ich glaube, Martin hat genug, ne? Die müsst ihr uns nicht anbieten.
Die Schränke sind voll.
Der hat wirklich die Schränke voll, das ist unglaublich. Naja, das ist ja auch dein Job irgendwie, ne?
Bisschen, ja.
Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und wenn ihr schürft, viel Erfolg.
CT Uplink.
Tschüss. Ciao.